Sun Times. Außenpolitik ganz nah. Wir entdecken die Welt. Analysen, Meinungen und Geschichten zu den Hintergründen internationaler Politik. Diese Folge wird unterstützt von unseren Premium-Mitgliedern auf foreigntimes.de.
Heute ist Montag, der 24. Februar 2024. Willkommen zur 78. Folge der Foreign Times. Wir haben seit gestern eine Grundsatzfolge zu Syrien in unserem Feed und ich fürchte, heute wird es auch wieder sehr grundsätzlich. Alexander Clarkson, ich grüße dich.
Hi. Hi.
Alex, wer bist du? Was machst du?
Hi, ich bin Lecturer für European Studies in King's College London und da bin ich verantwortlich für Forschung wie auch Lehre, wenn es um das europäische Grenzsystem geht. Das ist die Hälfte von was ich mache, die Militarisierung des Grenzsystems. Die andere Hälfte ist der Politik der Diaspora, Diasporapolitik auch in EU-Staaten, aber mit Schwerpunkt Deutschland.
Schön, dass du da bist und mir hilfst, das Chaos etwas zu ordnen.
Und wie das immer so ist in den aktuellen Zeiten, haben wir das kleine Problem gehabt, wir haben die Aufnahme gemacht. Ich hatte nicht unbedingt gleich am nächsten Tag Zeit zu schneiden und dann wurden wir von den Nachrichten überrollt. Also was wir jetzt hier in der Folge besprechen, achtet bitte aufs Datum, ist nicht mehr so hundertprozentig aktuell, was die Darstellung betrifft. Wir haben uns wirklich eine Weile damit getragen, veröffentlichen wir das jetzt oder nicht. Aber ehrlich gesagt, nachdem ich jetzt auch mit dem Schnitt durch bin, ist es eine inhaltstechnisch sehr gute Folge geworden. Ich glaube, wir lagen auch mit einigen Dingen ganz gut. Und in dem Sinne glaube ich, dass die Folge immer noch was beitragen wird. Sie wird jetzt allerdings, das ist jetzt eine Folge dieser Folge, ein Teil 1 sein. Und wir werden dann so in den nächsten 2-3 Wochen dann nochmal eine Folge aufnehmen, die sich auch mit den aktuelleren Entwicklungen beschäftigt. So, das war jetzt sehr viel Einleitung für diesen kleinen Podcast. Unabhängig davon, viel Spaß beim Zuhören.
Es geht um Russland, es geht um die USA, es geht um Donald Trump, es geht um Europa. Ich mache mal eine kleine Einleitung, die informativ sein soll, damit alle auf dem gleichen Stand sind. Und dann gucken wir mal, was wir draus ziehen können aus der aktuellen Situation. Also fangen wir mal mit den leichten Fragen des Lebens an. Trump hat sich entschieden, mit Russland zu verhandeln, und zwar den Frieden für die Ukraine, ohne die Ukraine. Dabei schloss er vorweg die NATO-Mitgliedschaft der Ukraine aus. Auch, dass die USA Truppen zur Verfügung stellen wird, um diesen Frieden zu sichern, dann wiederum in der Ukraine. Und ja, wie gesagt, die Ukraine war bei den Verhandlungen auch nicht erwünscht. Da gab es dann so nette Aussagen wie, der Zelensky würde nur alles verkomplizieren und so weiter. Also ganz neuer Ton aus Washington. Man könnte nun sagen, Alex, dass das alles irgendwie erwartbar war nach dem Wahlkampf, ne? Also Trump hat da vielleicht eine viel klarere Linie, als viele sie wahrhaben wollten. Das wäre auch meine Tendenz, das so einzuschätzen. Es gibt aber noch einen weiteren Strang bei der ganzen Sache, den fand ich etwas weniger erwartbar. Und zwar, Trump will von der Ukraine für die Unterstützung, und das meint nicht die künftige Unterstützung, sondern die bisherige Unterstützung der USA für die Ukraine, Zugriff auf seltene Erden im Wert von 500 Milliarden Dollar. Das erklären wir gleich noch.
Eine Schätzung.
Ja, damit könnten sich die USA unabhängig von China machen. Die Lieferung der seltenen Erden betrifft, wäre mal so eine erste Idee, eine erste Theorie. Es geht im Grunde aber darum, dass man da die Gewinne aus der Rohstoffförderung abschöpfen möchte und in die USA leitet. So, es gibt dann diverse Entwürfe zu dem Ding. Ich glaube mittlerweile 3. Und ein Entwurf von Anfang Februar, in dem die USA die Idee hatten, dass der Ukraine ein Investitionsfonds verordnet werde, ist da auch im Gespräch. Damit würde man dann auch die Gewinne aus Häfen und anderen Industrien in die USA schieben. Und das ging so weit, dass Trump respektive die USA sicherstellen wollten, dass keine Gewinne der Ukraine bei feindlich eingestellten Kräften landen. Wer da genau der Feind ist, war mir nicht so ganz klar. Das Ding ist nur folgendes. Die Ukraine bekommt im Gegenzug, so das Angebot, nichts. Ja. Keine Sicherheitsgarantien, keine Zusage für militärische Unterstützung in der Zukunft, keine Zusage für Rahmenbedingungen in den Friedensverhandlungen, einfach nichts. Aber ihr wird gesagt, dass wenn sie nicht unterzeichnet, sie den Zugriff auf Starlink verlieren könnte, das ja von Elon Musk betrieben wird.
Was aber jetzt geleugnet wurde von Musk aus.
Was vielleicht von Musk geleugnet wurde und von einem anderen aber gesagt wurde. Ja. Also, ne, das ist ja sehr chaotisch, das Ganze. Die sprechen sich auch nicht alle ab. Jedenfalls ist Starlink sehr wichtig für die ukrainische Armee, kann man sagen. Sie haben zwar jetzt selber gesagt, wir haben auch Alternativen, aber seien wir realistisch, ich glaube, die sind nicht grundsonderlich ausgebaut und die Umstellung würde sehr lange dauern, selbst wenn es die Alternativen gibt. Waffenlieferungen aus den USA, wurde ebenfalls gesagt, wird es dann auch nicht mehr geben. Dazu sei aber der Hinweis, dass die USA aktuell schon eher schlecht als recht liefern. Also das ist jetzt nicht so, dass die Ukraine aktuell mit Waffen zuschütten. Ne? Ja, also es gibt drei Verträge, die die USA der Ukraine angeboten haben. Welcher aktuell wirklich im Gespräch ist, ist irgendwie unklar. Im Worst Case allerdings würde die Ukraine rund 50% ihrer Nachkriegseinnahmen aus Rohstoffen und Infrastruktur an die USA abführen müssen. Und zwar so lange, bis diese 500 Milliarden Dollar erreicht werden. Der Gag, den gibt's ja immer, ist nun, dass Trump glaubt, die USA haben der Ukraine diese 500 Milliarden Dollar gegeben. Das ist eine Lüge. Das ist einfach nicht der Fall. Und es ist aufgrund der unterschiedlichen Angebote auch völlig unklar, wie die USA das eigentlich gestaltet sehen wollen. Also mal gehen Einnahmen an die USA, mal besitzen diese Vermögenswerte für den Fonds. Also das ist überhaupt nicht klar, was die eigentlich wollen. Ich weiß nicht, ob die es selber wissen. So, und damit nicht genug, einen künftigen Frieden mit Russland sollen laut Trump dann die Europäer absichern. Ne? Also die Europäer, die über beschränkte Fähigkeiten verfügen und wo ich sagen würde, aktuell haben sie auch nicht die Kapazitäten, um in der Ukraine einen Frieden gegenüber Russland abzusichern. Und zwar auch dann nicht, wenn die NATO-Planung mit 3,5% des BIP für Verteidigungsausgaben, wie es aktuell diskutiert wird, auch umgesetzt wird. Der US-Verteidigungsminister Hexer forderte 5% des BIPs soll da investiert werden in die NATO seitens der Europäer. Dazu muss man aber auch sagen, dass er seine Rede einfach mal so gehalten hat und nicht abgestimmt hat mit anderen Parts in der Trump-Administration. Allerdings ist das mal eine Zahl, die Trump genannt hatte. Und es wirkt ein bisschen so, als ob die Jungs versuchen, einfach dem Trump zu gefallen und dann entsprechend auch das Nachplappern. Das macht aber jede Form von Verhandlungen auch ziemlich schwierig.
Unmöglich. Das ist ja...
Ja, oder unmöglich. Das Problem ist ja, irgendwas muss man ja trotzdem machen seitens der Ukraine, ne? Also nichts von dem, was da passiert, darauf will ich hinaus, kann man aktuell einer übergeordneten Logik oder gar einem Plan zuordnen. Ne? Alex, ich glaube, das meinst du dann auch mit unmöglich.
Das ist, was ich glaube, ich meine, das ist Kern des Problems. Ich meine, wenn man jetzt Trumps Karriere sich anschaut, man darf ja nicht vergessen, dass der oft jemand war in seiner Karriere als Geschäftsmann, der kurzfristige Erfolge erkauft hat, aber dann langfristig dann alles wieder immer wieder verloren hat. Seine Rückkehr als Geschäftsmann ist nur dann ermöglicht worden, nicht als Geschäftsmann, sondern als Celebrity, als Star, Fernsehstar. Er baut diesen Mythos des Milliardärs um sich heraus, aber er ist zweimal, er hat sich in den 90er Jahren zum Beispiel massiv verbankrottiert. Ich erwähne das, weil er hat immer als Geschäftsmann diesen Tendenz gehabt, solche Deals versuchen durchzupauken. Und es ist immer bei ihm so weit gut gegangen, solange alle mitgespielt haben. Aber wenn ein oder andere Geschäftspartie umgedreht hat und sagt, nein, dir dieses Geld nicht, dieses Geschäftsmodell, diese Casinos in Atlantic City, das ist nicht profitabel, wir werden nicht zu deinen Bedingungen arbeiten. Und er hat immer wieder versucht, in diesen Geschäftsdeals, das ist seine eigene Vision ist, dass er ein brillanter Geschäftsmann ist. Aber man darf nicht vergessen, er ist als Geschäftsmann eigentlich gescheitert und ist wieder zurückgekehrt als politischer Demagoge und als Fernsehstar. Und ich meine, er versucht jetzt sein Image als Geschäftsmann nachzuverfolgen. Und dieser Kult, der um ihn aufgebaut worden ist, in der republikanischen Partei, wir nennen sie auch den Make America Great Again GOP, republikanische Partei, ist auf diesen Status als Geschäftsgenie aufgebaut worden. Nur, schau mal seine Deals an in den 80er und 90er. Er ist immer wieder zum Beispiel zu seinen Arbeiter oder zu seinen Zuliefererfirmen oder zu anderen Investoren immer mit maximale Forderungen angegangen. Und dann, wenn dann die dann gesagt haben, nee, machen wir nicht, hat er immer wieder mit maximalere Forderungen aufgetrumpft. Und das ging immer gut für eine Weile. Und am Ende haben alle gesagt, wir trauen dich nicht mehr, wir geben dir kein Geld mehr. Und sie können sich jetzt mal sehen, wie sie das zu tun. Und ist er in massiv bankrott gelandet in den 90er Jahren. Und das Problem jetzt ist in seiner ersten Amtszeit, und ich glaube, dass daher kamen diese ganzen Kalkulationen von Zelensky, von Scholz und jetzt auch Merz oder Starmer und Macron und Tusk und Meloni. Die Idee war, was wir sehen würden, es wäre eine Wiederholung der ersten Amtszeit. Aber in der ersten Amtszeit hat er noch um sich herum lauter Leuten mit Verwaltungserfahrung, die Republikanische Partei, die zu dem Zeitpunkt noch mehr oder minder ein bisschen Eigenleben hatte, ihm aufdrückte. Es gab Leute, die er dann danach auch immer wieder gefeuert hat, wie John Mattis als Verteidigungsminister, Mnuchin als Treasury Secretary, dann Tillerson, alle waren super kritisch gegenüber Tillerson als Minister, aber er kannte die Welt, er war mindestens erfahren, mit und anderen Regierungen umzugehen als Ölmann. Das waren alle Leute, die eine eigene Eigenleben und eine eigene Karriere außerhalb der Trump-Bewegung aufgebaut haben, die diese Erfahrung hatten. Und die konnten damit, wenn er immer wieder losposaunt hat, irgendwie alles wieder ins Kontrollierbare loten. Er hatte immer was rausposaunt zwischen 2016 und 2020. Und die Leute unter ihm haben immer wieder einen Weg gefunden, das irgendwie auf eine stabile Verhandlungsbasis aufzubauen. Was wir jetzt haben um Trump herum, sind Menschen, die im Größten und Ganzen, Hegseth ist ein klassisches Beispiel, aber auch diese ganzen einst sehr marginale Figuren in Wall Street, die jetzt als so Hedgefund-Leute ihren Ding gemacht haben und keine Ahnung über die Welt und Politik haben und plötzlich er jetzt reingebracht hat, um zum Beispiel einen Treasury Secretary wie Bessent oder sowas, das sind alles Lotnek, das sind alles Leute, das sind, okay, die sind Milliardäre, aber in einem sehr, sehr engen Bereich und die sich nicht notwendigerweise mit corporate, institutionelle Entwicklungen kennen. Es gibt Leute in der Finanzindustrie,
die haben
Geld
keine
machen,
Ahnung.
Aber nie wirklich mit Institutionen, von Institutionen keine Ahnung ja. haben. Und die kommen jetzt rein und die sehen sich jetzt nur noch als Stimme Trumps. Und das Problem ist, wenn es niemand um Trump gibt, die ihm irgendwie Einhalt gebieten kann oder ihm mindestens, ich meine, wir haben immer über Jared Kushner und Ivanka Trump gelacht, aber vielleicht im Nachhinein haben die auch irgendwie schon eine stabilisierende Funktion. Kushner, okay, er war der Schwiegersohn, aber er hat irgendwie schon gewusst, wie man mit den Saudis arbeitet. Seine Familie hat mit saudischen Investoren für Jahrzehnte gearbeitet. Und Ivanka Trump sie hat in Europa studiert, bla bla. Und sie hat sich irgendwie die Welt gekannt. Und das waren auch Leute innerhalb der Familie, die zu dem Zeitpunkt dominiert haben, die das alles irgendwie in so eine kontrollierbare Bahnen gebracht haben. Er hatte zum Beispiel auch nicht die Mehrheit im Kongress, ne? Nicht im Haus der Repräsentanten oder im Senat. In diesem Kontext, das war so eine Umgebung, wo das alles kontrolliert bringen kann. Aber jetzt ist da niemand da, um seine Impulse zu kontrollieren. Jetzt heißt er kommt zu den Europäern. Ich glaube, die Europäer, Zelensky hat selbst diese Idee eines Deals lanciert, weil er dachte, okay, das wird wie im ersten Mal sein, wir werden da irgendwas verhandeln und er wird einen Gewinn rauskriegen und super, aber das wird in einem normalen Geschäfts- oder Handelsbeziehung oder Handelsvertrag sein zwischen zwei Staaten. Nur niemand um ihn herum, und das sieht man auch in der Innenpolitik, und ich glaube, wir müssen zur amerikanischen Innenpolitik kommen, weil vieles, worüber wir jetzt Sorgen machen, ist eigentlich eher so ein Kollateralschaden einer Amerika-Krise. Ich sage immer wieder, das ist keine Europa- oder Ukraine-Krise, was wir jetzt erleben, das ist eine Amerika-Krise. Das ist eine Krise des amerikanischen Staates. Und dazu müssten wir irgendwann mal kommen, weil sonst macht vieles keinen Sinn. Und ich glaube, die Ukrainer haben selbst gesagt, okay, vielleicht können wir so eine Handelsbeziehung in den USA aufbauen bei diesen Sachen der Mineral Earths. Die Ironie übrigens bei diesen raren Erden ist, die Grundlage der ukrainischen Wirtschaft ist die Agrikultur, ist Landwirtschaft und gewisse Formen der Produktion und der Tech-Wirtschaft. Und Zelensky war schon sehr vorsichtig, Landwirtschaft, Agrikultur, die Agrarproduktion, Tech und also die anderen Industrien in der Ukraine, die Teil der europäischen Lieferketten sind. Er hat auch die ukrainische Verteidigungsindustrie, militärische Produktion rausgehalten. Er hat auch diese rare Erden angegangen, weil das eigentlich nicht zentral zur wirtschaftlichen Entwicklung der Ukraine. Das heißt, wenn jetzt viele Kommentatoren sagen, das ist eine Krise für die ukrainische Wirtschaft, das ist es auch nicht. Zelensky, die ukrainischen Policy-Leute, die das jetzt lanciert haben, sind keine Idioten.
Ja, du, das Zeug liegt ja teilweise im von Russland besetzten Gebiet aktuell. Ne? Also das muss man auch erstmal zurückerobern.
Das sind auch Schätzungen. Das sind Schätzungen. Wenn Trump noch Leute um sich herum hätte, die Experten wären, hätten sie von Anfang an gesagt sollen, naja, die Ukrainer sagen das, aber ob es wirklich 500 Milliarden jetzt unter ukrainischen Böden sind, das ist eine reine Schätzung, dass Zelensky reinlassiert hat und sagte, und er dachte, wie im 2016 bis 2020, werfen wir das mal rein, okay, und daraus ist eine große Show und dann werden wir etwas Rationales mit den Leuten um Trump irgendwie verhandeln können. Nur es gibt keine rationale Leute um Trump mehr. Auch für die Europäer nicht. Deswegen kommt das auf Europa hinzu. Es gibt niemanden mehr, mit dem man in der USA rational verhandeln kann und was zu Ende bringen kann. Das heißt, was ich sehe hier, ist zum Teil natürlich eine Riesenkrise für Europa und die Ukraine. Das ist wirklich eine Sache, die jetzt nicht nur eine Ukraine-Krise ist, eine Krise in der ukrainischen Beziehung mit der USA, es wird zu einer Krise der europäischen Beziehung mit der USA, weil Trump fängt jetzt an, rumzuwerfen gegenüber anderen europäischen Staaten. Meine Meinung war immer, dass die Ukraine oft nur zum Beispiel nur so ein Anfangspunkt war für diese extreme Rechte um Trump, um nicht nur die Ukraine anzugreifen, sondern die ganze Allianz mit den Europäern als Ganzes anzugreifen, zu brechen. Das artet sich sehr, sehr schnell aus zu ihr Ukraine halten nicht Wort, ihr Ukraine schuldet uns Geld, zu ihr Europäer haltet nicht Wort, ihr Europäer schuldet uns Geld. Das sieht man auch, wie schnell das jetzt hochkommt, diese 5%, 3,5%. Das ist für mich ein Nebenprodukt fast einer größeren Krise des amerikanischen Staates, wo niemand Trump Einhalt gebietet und niemand den Leuten um Trump herum Einhalt gebietet, die Expertise auseinandernehmen und die Fähigkeit der USA als geopolitischer Akteur zu handeln, auseinandernehmen. Und der Schaden erleben wir jetzt, jetzt in Europa und in der Ukraine, den Schaden werden die Leute in Taiwan oder Japan, Südkorea, Philippinen, Indien, Australien auch erleben in ein paar Monaten.
Ich habe jetzt trotzdem noch einen letzten Punkt, bevor wir an die Fragen reingehen.
Sorry.
Also Trumps Friedensverhandlungen mit Russland waren vor allem, ja, könnte man sagen, eigentlich ein gegenseitiges Anbandeln. Ne? Also es ging im Grunde um die Beziehung zwischen den USA und Russland, die da neu aufgestellt werden sollte. Und die Ukraine ist dabei mehr so ein Nebenaspekt. Ja? Nun wird vermutet, weil es wird ja alles rationalisiert, was der Trump tut, egal ob es rational ist oder nicht. Die Vermutung ist nun, dass in Trumps Lager die Idee eines sogenannten Reverse Nixon umgeistert. Zur Erinnerung, Nixon hat in den 1970ern mit China angebandelt, um die Sowjetunion zu isolieren. Und daraus ist quasi das heutige wirtschaftlich starke China gewachsen, das wiederum die USA jetzt stört. Auffällig ist jedenfalls, dass Trumps Leute von gemeinsamen Projekten in der Arktis und Investitionsmöglichkeiten und wirtschaftlichem Aufschwung in Russland sprachen. Also gar nicht so sehr viel über die Ukraine, sondern, Alex, du kennst das vielleicht auch noch, ne? Wir hatten mal was Ähnliches mit Nordkorea als bei Trump 1.
Ja.
Da hieß es auch auf einmal, und da kann man so viel entwickeln in Nordkorea, ihr müsst euch nur öffnen. Das ist ganz katastrophal geendet. Die Verhandlungsdelegation der Nordkoreaner hat das alles missverstanden, was der Trump da erzählt hat. Es gab keinen Deal und die Jungs wurden dann alle hingerichtet. Ich vermute mal, in Russland wird das ein bisschen anders laufen. Die lernen ja auch dazu. Der Putin ist vielleicht da auch ein bisschen cleverer. Jedenfalls, ich glaube, wir sollten diese, wenn man sich das halt so insgesamt anguckt, die Sache mit der Arktis oder auch Trumps Ideen zu Grönland, die ja sehr stark mit diesen Verhandlungen jetzt dann doch auch zusammenhängen könnten, nicht wirklich ignorieren, sondern schon so ein paar Gedanken darauf verschwenden, ob das nicht doch jetzt der Schwenk ins Imperiale ist bei den USA. Jedenfalls sagen viele Analysten nun, Alex, dass Trump gerade die Nachkriegsordnung, also alles, was nach 1945 aufgebaut wurde, abgeräumt hat. Und da fangen wir vielleicht da an. Ist das so?
Fangen wir mit diesem Schwenk gegenüber China an. Und es kommt zurück zu diesem Punkt. Deswegen bin ich reingesprungen mit dem Punkt der Rationalität, dass wir dürfen, dass jetzt nicht zu viel Rationalität und effektives Handeln oder strategisches Denken auf der US-Seite projizieren. Was die haben, sind ideologische Impulse, gewisse so Träume. Aber ein Impuls, ideologischer Impuls oder ein Traum, imperialer Traum, und da stimme ich dir zu, das sind imperiale Träume, die jetzt wieder hochkochen. Das ist immer ein Element des amerikanischen Nationalismus gewesen. Aber das ist nicht dasselbe als eine Strategie. Eine Strategie ist, wenn man ein gewisse Impulse oder Träume zu Zielsetzungen, konkrete Ziele aufbaut und dann analysiert man seine eigenen Ressourcen, Bevölkerungsinteressen, wirtschaftliche Interessen und versucht aus diesen Impulsen ein klares Ziel und machbares Ziel zu entwickeln, eine Strategie aufzubauen aus taktischen Schritten, die dazu führen, um diese Ziel zu erreichen, um diesen Traum einen Schritt näher zu kommen. Was wir jetzt von Trump haben, sind Impulse. Dieses ideologische Impuls gegen Europa. Ihr müsst dies machen oder dies machen. Und daraus kommt eine konfuse, oft selbst widersprechende Forderungen an den Europäern. Auch eine Unfähigkeit, wirklich durchzudenken. Zum Beispiel diese Forderung der Amerikaner, dass die Europäer mehr für ihre Verteidigung ausgeben. Das ist immer ein Problem in dieser europäisch-US-Beziehungen. Die Amerikaner wollen immer, dass die Europäer mehr ausgeben für ihre Verteidigung und damit mehr sich selber verteidigen wollen. Aber die Amerikaner wollen auch immer noch ihren Kontrollanspruch über die europäische Sicherheit behalten. Den Widerspruch zwischen diesen zwei Zielen erkennen nicht mal liberale, Biden-mäßige Amerikaner, liberale Demokraten. Das erkennen die nicht mal. Was die Trump-Leute nicht erkennen bei den Europäern ist, wenn die Europäer jetzt wirklich aufrüsten, was sie zum Teil machen, nicht ganz, aber zum Teil auch machen, wird mit jeder Schritt, wo die Europäer stärker werden militärisch, der Einfluss der USA in Europa schwinden. Und es ist dieser Widerspruch, das ist wie eine fehlende Strategie. Ne? Und dieses fehlende strategische Denken, würde ich schon fast sagen, ist schon vor Trump, war schon unter Biden oder Obama und Trump einsichtbar. Die wollen, dass die Europäer mehr machen. Aber wenn die Europäer plötzlich mehr machen für sich selbst, hört man oft von den Amerikanern, sieht man bei der Wirtschaftspolitik oder Industriepolitik, aber nicht so. Wir wollen nicht, dass ihr so mehr macht. Weil dann plötzlich gibt diese Erkenntnis in den USA, dass die einfachste USA schwindet. Wenn man zu diesem Pivot zu Russland kommt, da kommt was Ähnliches. Ja, ich glaube, die haben diesen Reverse Kissinger irgendwie im Kopf, aber verstehen er wirklich nicht, inwieweit Russland schon an der chinesischen Wirtschaft abhängig sind. Nixon Kissinger. Ne? Und ich glaube, die verstehen jetzt nicht, inwieweit die Russen, ich meine, da muss man auch vergessen, das ist ein Missverständnis, was passiert ist in den späten 1670er. Erstmals gab es keinen Konflikt zwischen den Europäern und den Amerikanern über diesen Pivot. Die Europäer haben oft früher zu den Chinesen Beziehungen aufgebaut als die Amerikaner. Es gab einen Konsens innerhalb der westlichen Allianzsystems zwischen der bundesdeutschen Regierung, zwischen Willy Brandt und Schmidt, gerade Schmidt, Ted Heath. Die Franzosen haben da auch mitgemacht mit Pompidou und dann auch Destaing. Italiener sowieso. Kanadier hatten vor den Amerikanern Beziehungen mit was sie zum Zeitpunkt Rotchina genannt haben und diese Beziehung mit Taiwan gekappt. Australien und so weiter. Das heißt, das war, Kissinger konnte das eben tun, weil das ein Mainstream-Gedanke war innerhalb der westlichen Allianz. Es hat vielen überrascht, wenn es um den Timing ging. Das Zweite, was vergessen worden ist, dass der Bruch zwischen der Sowjetunion und China schon 10 Jahre davor passiert ist. Das ist, was wirklich vergessen wird. Der Bruch zwischen China und der Sowjetunion ist 1961 bis 64 zwischen Mao und Khrushchev. Das heißt, die Amerikaner sind dann reingekommen, nachdem sich die Chinesen von der Sowjetunion abgewendet haben. Der Raum war offen. Was haben wir jetzt? Russland wird mehr und mehr abhängig von der chinesischen Wirtschaft und von chinesischen Gesamtinvestitionen. Die russische Regierung will zwar mit Trump mitspielen, aber es gibt immer noch diesen massiven antiamerikanischen Impuls in der russischen Wirtschaft und Gesellschaft. Trump auf der anderen Seite nimmt gerade alle strategischen Möglichkeiten der USA, da irgendwie was den Russen zu geben, auseinander. Die US-Regierung wird Tag um Tag, Woche für Woche weniger und weniger intern handlungsfähig. Was natürlich auch Trumps Fähigkeiten, was den Russen schnell zu geben, auch weniger und weniger offen machen. Und da kommen wir zurück zu diesem nordkoreanischen Beispiel. Ja, ich glaube, Putin ist natürlich geschickter als Kim Jong-un, aber er wird gewissen Sachen fordern und Trump kann entweder versuchen, das alles nachzufolgen, sieht schwach aus gegenüber auch seine interne Bevölkerung, oder Trump versucht da irgendwie mit Putin weiterzuverhandeln. Und ich glaube, die Amerikaner werden sich eher in eine Situation landen, wo sie die Europäer und die Ukrainer verprellen. Das heißt, die kriegen nichts. Die können die Europäer und Ukrainer nicht wirklich so steuern, wie Washington es glaubt. Die werden die Chinesen Möglichkeiten geben, mit den Europäern ins Gespräch zu kommen und die Ukrainer ins Gespräch zu kommen. Die werden von den Russen nichts kriegen und die Russen nicht genug geben können. Und das heißt, ich glaube, das führt eher die USA zu einer Isolation. Aber das ist natürlich auch ein Bruch der Nachkriegsordnung. Das ist auch ein Kollaps der Nachkriegsordnung, wo man wie eine echte Multipolarität hat. Ich meine, da muss man wirklich ernsthaft davon sprechen, dass ich glaube, Trump wird da wenig für die US rausholen. Und ich sehe nicht irgendwie, wie das die Russen da so weit gehen können, um so eine Allianz mit den US aufzubauen, um das Ganze, die ganze Kooperation zu ermöglichen. Aber eine Situation, wo die USA von den Russen nichts kriegen, die Europäer verprellen, die Chinesen neue Möglichkeiten geben, die Inder sitzen da rum und werden da wie Opportunisten abwarten und sehen, was sie auch da raushacken können. Und die USA steht da isoliert aber auch. Und da müssen wir immer wieder zurückkommen und zu sagen, das können wir nicht davon trennen, wie jetzt in diesen Wochen Trump schlicht und einfach Millionen von Arbeitern für die US-Regierung versucht zu feuern, wo die gesamte US-Verwaltung langsam ins Stillstand kommt. Die haben die Großteil der Generalität und der Admirale gefeuert im Verteidigungsministerium. Die USA steht eine Rezession bevor. Und. Wir müssen, dass diese ganzen Diskussionen müssen auch diese innenpolitische Entwicklung der USA in Rechnung kommen, mit einrechnen. Das heißt, ja, das ist ein Zusammenbruch der Nachkriegsordnung und womöglich ein Zusammenbruch der Allianz zwischen EU und USA. Aber so ein 19. Jahrhundert oder 18. Jahrhundert Idee der Renversement des Alliances, der Umwechslung der Allianzen, wo ein organischer Akteur wechselt die Seiten und das ist ein bisschen wie im Schachbrett oder und so weiter. Ich glaube, das ist fast zu straightforward, ein zu unkomplizierte Sicht. Das ist zu simpel. Und was wir sehen eher, ist eine mögliche Zusammenbruch der USA als geopolitischer Akteur. Was natürlich für uns Europäer immer noch verheerend ist. Like, we're screwed either way, right?
Ja, aber so schnell geht das auch nicht. Also, so ein System hält sich ja immer erstaunlich lange. Selbst wenn alle wirklich richtig Mist bauen, kann das sich über Jahrzehnte aufrechterhalten.
Das kann sehr schnell gehen. Na, da bin ich ja eine andere Meinung. Das kann sehr, sehr schnell gehen. Ja, haben viele gesagt, kurz vor dem Ersten Weltkrieg. Oder anderen, das ist kurz vor der Französischen Revolution. Ne? Es gibt diesen Spruch, slowly, then suddenly.
Du gehst jetzt davon aus, dass quasi es auch wirklich keine Checks and Balances mehr gibt gegenüber Trump. Ne? Das ist ja dann die Grundthese, weil das wäre ja die Grundbedingung dafür, dass es schnell zusammenklappen kann.
Okay, jetzt zwei Varianten, aber in beiden Varianten, glaube ich, gehen wir in einen neuen Zeitalter. Eher deine Variante, dass es langsam ist und ich glaube, wir kommen jetzt in einen anderen Zeitalter und ein Ende der Nachkriegsordnung. Ich kann durchaus deine Variante sehen, dass die Checks and Balances im US-System so sind, dass Trump, wenn nicht aufgehalten wird, verlangsamt wird und dass die Opposition dann Zeit hat, sich zu konsolidieren, auch innerhalb seiner Partei, obwohl das zum größten Teil weg ist. Wir sind innerhalb des konservativen Lagers, wie auch bei den Demokraten. Im Sommer ist er so unpopulär, da ich meine, Beliebtheit. Elon Musk hat zurzeit ganz klar irgendwie einen Nervenzusammenbruch. Das sieht man jetzt. Aber ich meine, da hat man immer noch einen Stillstand in der US-Politik für 3-4 Jahren. Weil die am Ende, ich meine, das so eine Stillstandsoption würde wahrscheinlich seine Möglichkeiten, diesen Deal mit den Russen zu machen, verlangsamen. Aber er wäre immer noch Präsident und könnte immer noch Versuche der Demokraten oder eine andere Mehrheit im Haus der Repräsentanten, könnte immer noch Versuche, die Europäer zu helfen, blockieren. Ich meine, im Best-Case-Szenario meiner Meinung nach ist das dein Szenario, wo das alles irgendwie mindestens für eine Weile aufgehalten wird. Und ja, es wird eine neue Nachkriegsordnung verhandelt, aber es wird verhandelt nach Trump irgendwie dass wir eine andere stabile globale Ordnung haben. Das ist auch meine Hoffnung. Ich glaube, diese slowly but suddenly, langsam und dann plötzlich schnell, Option, dass wir durchaus vor Augen halten müssen, als Worst-Case-Szenario, und das ist ein Worst-Case-Szenario, das fast 50-50 wird langsam, ist, dass es die Checks and Balances der USA zu schwach sind. Ich sehe nicht, dass er ein autoritärer Diktator werden könnte. Nur eher, dass sich das gesamte System zerlegt, weil er einfach die zentrale Verwaltung feuert oder sabotiert und auseinanderfällt. Die Sicherheitsbehörden, wo alle jetzt zu Zeiten FBI gefeuert werden, die CIA wird die größte Entlassungswelle der Nachkriegszeit wahrscheinlich im März oder im Mai erfahren. Im Verteidigungsministerium wird alles umorganisiert. Die fangen jetzt schon an. Ich meine, die Grundlagen der US-Macht sind übrigens militärisch gesehen nicht diese Spezialkräfte oder diese Science-Fiction-mäßige Raketen oder so. Es ist diese Logistik, ne? Die Basen, die Stützpunkte, die globale Logistik, massive Stützpunkte, wo sie in Asien, in Europa, im Indischen Ozean, in der Karibik und so weiter Stocks haben, so tausende von Panzer und Wagen und Waffen haben, sodass sie nur Menschen bewegen müssen, wenn sie intervenieren müssen. Alles ist schon da. Wenn sie das wegkürzen oder diese ganze Logistikketten, das fangen sie schon an heute mit den Stützpunkten in Griechenland. Wenn sie das sabotieren und wegkürzen, das könnten sie dann wieder aufbauen, aber es wird eine Wiederaufbauzeit brauchen. Und das heißt, wenn diese Checks und Balances nicht halten, ist durchaus diese langsam dann plötzlich Option durchaus möglich, dass sie schlicht und einfach als Akteur ausfallen. Dass sie vielleicht nur lokal gegenüber die Kanadier diesen imperialen Impuls oder Mexikaner, das ist meine andere Besorgnis, dass sie global nicht mehr handlungsfähig sind, aber dann Handlungsfähigkeit gegenüber Kanada und Mexiko versuchen zu simulieren, um diesen imperialen Impuls, das immer in der amerikanischen Nationalismus nachzuspielen. Das ist doch auch eine Möglichkeit, die wir ernst nehmen müssen. Sag ich gerade, ist jemand, der in Kanada geboren ist.
Mal von der anderen Seite her gedacht, wäre das jetzt nicht ein Zeitpunkt, wo auch Europa mal irgendwie ein bisschen Flagge zeigen müsste? Also ich fand das schon bezeichnend, wie ruhig man gerade ist bezüglich der Ukraine. Also natürlich gibt es so ein paar Bekundungen, ja, wir stehen an eurer Seite. Aber ich meine, da läuft vor unseren Augen eine komplette Erpressungsaktion ab und Europa sagt nichts.
Das glaube ich nicht. Du hast ja Friedrich Merz gestern gesehen, ne? In der Berliner Runde.
Ja gut, Merz hat anerkannt, dass es ein Problem gibt, aber er hat jetzt nicht gesagt, wir werden dagegen einschreiten.
Ich finde, da bin ich ein bisschen anderer Meinung. Ich glaube, die haben alle relativ offen gesagt, die Entscheidungen bleiben bei der Ukraine. Die Ukrainer sagen, Wir unterschreiben nicht. Und die Europäer haben schlicht und einfach gesagt, wir werden einfach weiter die Ukraine unterstützen. Vieles, was zur europäischen Unterstützung der Ukraine beiträgt, ist jetzt zur Routine geworden. Darf man auch nicht vergessen. Diese Waffenlieferungen, das ist fast routiniert. Waffenlieferungen wird jeden Monat mehr Geld übergeben. Waffenlieferungen, die Ukrainer geben dann weitere Informationen. Es ist auch reziprok. Das sind unterschiedliche Seiten dieser Medaille. Es ist ja faktisch jetzt ein langer Krieg geworden, wo vieles, was die Ukrainer am Luft halten wird, ausgetauscht werden wird. Ich glaube, wo man von Ruhe sprechen kann, und ich glaube, ich fand das deswegen, war dieser März-Aussage gestern so ein Schock, ist der Konsens, ist es London, Paris, Rom, Berlin und Warschau, das sind die Hauptstädte, wo es abläuft, natürlich auch Brüssel. Und der Konsens ist, wir müssen uns, und seit den letzten, glaube ich, 3 Monaten ist jetzt der Konsens, verhärtet sich und es führt ja auch zu Handlungen und Planungsaktionen, dass wir ein Plan B planen wollen, aber die Angst ist, wenn wir das zu offen und zu laut bekunden, geben wir Trump einfach nur ein Pretext, einfach eine Ausrede zu sagen, guck mal, die Europäer, die machen ihr Ding, jetzt können wir sowieso raus. Und das ist die Nervosität, ne? Und das heißt natürlich, heute ist die gesamte Kommission in Kiew, ne? Das ist die Solidarität wird gezeigt, aber sie wird sehr vorsichtig gezeigt. Das war wegen war ich von Friedrich Merzes offenes Anzweifeln an der Allianz mit der USA so überrascht gestern Abend bei der Berliner Runde. Ja, das ist diese Debatte zwischen den Kandidaten der deutschen Parteien nach der Bundeswahl.
Er hat das gestern sehr direkt gesagt, aber das in seinem Kopf vorher schon thematisiert. Also das war jetzt nicht unbedingt ein First, würde ich nicht
behaupten. Das war nicht ein First, aber das wurde auf sehr prominente Art und Weise. Und er war nicht mehr nur ein Kandidat, er war ein angehender Kanzler. Und die Vorsicht bei der europäischen Seite war, es ist nicht diese Unterstützung für die Ukraine läuft. Und auch diese Verbale so, die Ukrainer machen ihre Entscheidung, keine Entscheidung, ist alles gesagt worden, diese Solidaritätsbekundungen sieht man. Aber man wollte nicht so direkt und so laut sagen, ah, scheiße, wir können die USA nicht mehr trauen, jetzt müssen wir absolut unser eigenes Ding machen, weil die Nervosität ist immer, dass man das noch schlimmer mit Trump macht. Und es gibt immer noch diesen Hauch an Hoffnung, was du ja gerade gesagt hast, dass die Checks and Balances wieder reinkommen, dass Leute im Senat, die durchaus jetzt, es gibt Leute wie Tellis, auch Leute, die Trump-Anhänger sind,
also,
die im Senat
also sagen. Alex, um das vielleicht mal klarzustellen, ich glaube absolut nicht, dass die Checks and Balances halten werden.
Yeah.
Das Einzige, wovon ich ausgehe, ist, dass die USA wesentlich länger dahin siechen werden, bevor sie zusammenklappen, wenn es denn dazu kommt. Ich glaube nicht, dass das ein schneller Prozess ist, weil dafür hat das Land doch noch zu viele Ressourcen und Substanzen drin.
Aber das, die Frage ist, was wir meinen, was schnell geht. Ich glaube nicht, dass die USA Sowjetunion mäßig zusammenbrechen wird. Das ist viel zu viel Geld. Und es gibt auch zu viele staatliche Kapazität auf State-Level. Wir vergessen ja immer wieder, dass die USA natürlich eine föderale Ordnung ist. Und das so im Alltag und im Wohlstand, die Ironie ist, die States in den USA wie Kalifornien, New York, Illinois, Michigan und so weiter und so fort, die am besten vorbereitet sind. Auch Michigan, trotz der Zusammenbruch der Autoindustrie in Michigan geht es wieder besser. Aber die States, die am ehesten durchkommen werden, sind zum größten Teil demokratisch regierte States. Dann auch von der GOP-Republikanerart natürlich Georgia und Texas. Florida. Na, Florida ist eben immer ein Immobilienmarktzusammenbruch wieder vom wirtschaftlichen Zusammenbruch. Aber ne, okay, Texas und Georgia ist republikanische States und die Blue States. Es gibt andere Staaten in den USA, die natürlich eine dahinsiechen der föderalen Ordnung. Es gibt zu viel Geld und zu viel wirtschaftliche Macht. Das sehe ich nicht. Ich sehe durchaus, dass die USA als aktiver geopolitischer Akteur eine große Gefahr sind für Kanada und Mexiko. Aber eine föderale Regierung, die sich selber bekriegt, die in großen Teilen deren Kapazitäten auf föderaler Ebene abbaut, das wird die Bindungen zwischen den States lockern. Das führt nicht zu einem Bürgerkrieg wie dieser Film Civil War's Bullshit. Das wird alles wird so nebeneinander gehen.
Ja gut, es lähmt den Staat, es macht ihn handlungsunfähig, man wird in weniger global. Gebieten der Welt agieren können und so weiter und so
genau,
fort.
Das ist mein Ding, ja. Genau, das ist was
ich sagen wollte. Habe ich verstanden. Zurück zum Merz. Also der Merz hat gestern eine Wahl verloren. Er ist zwar Sieger, er wird Kanzler, aber er hat richtig Scheiße gebaut. Er hat selber, kann man sagen, bis zu 5 Prozentpunkte verloren, je nachdem, wo man ansetzt, auch mehr. Ja, also gab es Umfragen, wo er mal 37% hatte. Und er hat die Linke stark gemacht. Er ist jetzt in der Situation, in der er die Schuldenbremse nicht mehr aus eigener Kraft mit einer Regierung, selbst wenn dann noch die Grünen mitmachen, die ja höchstwahrscheinlich nicht in die Regierung reinkommen werden, reformieren kann. Das heißt, der hat ein sehr großes Problem. Was hat er also gestern gemacht? Er hat das Globale berufen. Das ist ja so ein ganz klassischer politischer Zug. Wenn du deine Probleme hast, dann globalisier sie und versuch so alle auf Linie zu bringen. Und er hat jetzt halt zwei Ziele. Er will sehr schnell eine Regierung machen und er wird dann auch an die Schuldenbremse ran müssen. Es gibt für die Schuldenbremse, gibt's halt noch eine Variante. Der Bundestag, der besteht jetzt wohl noch 30 Tage und der alte Bundestag könnte die jetzt noch reformieren, wenn das alle als wichtig ansehen.
Aber ich denke, mit der Schuldenbremse, bin ich anderer Meinung, weil ich die Linke ein bisschen anders sehe bei der Frage der Schuldenbremse. Sondervermögen für die Bundeswehr ist eine andere Frage. Durchaus da sehe ich, wo die Linken auch abgekauft werden. Aber da kommt ein Problem, wo wir wieder miteinander zustimmen werden. Ich glaube, mit der Schuldenbremse, erstmal ist die Linke nicht die AfD.
Richtig.
Das muss ich immer wieder betonen, was mich nervt mit diesen externen Kommentaren. Die Linke ist mit all deren Problemen, und ich meine, man kann auch mit deren Außenpolitik massivst hadern. Obwohl es gibt natürlich auch Leute in der Linke, die sehr pro-ukrainisch sind. Das ist auch, da gibt es auch Nuancen. Das ist eine demokratische Partei, die auf dem Grundlagen der Verfassung ist. Die mag zwar nicht mit deren DDR-Vergangenheit als SED, aber viele der schlimmsten Leute auf der Ebene sind mit Wagenknecht zur BSW abgewandert. Das hat vieles leichter gemacht. Wenn es um die Schuldenbremse geht, denke ich, würde die Linke dafür wählen, solange die Koalitionsparteien, damit hätte die SPD kein Problem, aber das ist das Problem jetzt bei Merz.
Genau.
Solange die Koalitionsparteien mit denen ernsthaft verhandeln. Und ich glaube auch noch, man könnte die Linke zu einer Enthaltung bei Sondervermögen für europäische Verteidigung bewegen, solange die irgendetwas für Soziales kriegen, weil sie nicht mit der AfD wählen wollen.
Da sind wir uns einig. Ja.
Merz muss die mit dir reden.
Genau, der muss das CDU, die haben ja immer noch diesen Ausschluss da am Laufen gegenüber der Linken. Ne? Sie müssen quasi ihr Verhältnis zur Linken normalisieren, was aber, nachdem man das ja mit der BSW jetzt gemacht hat, einfacher sein sollte.
weil da sind in der BSW sind ja eigentlich die Verrückten drin.
Das wird nicht schön sein, sich anzuschauen, weil Merz wird sich so absolut damit winden, weil er noch immer noch in den 90er Jahre wird. Deswegen dieser Statement, glaube ich, dieser globale Statement war von meiner Sicht aus von ihm auch für die eigene Partei gerichtet, wenn es um die Schuldenbremse geht. Ne, das war, glaube ich, an die Linnemanns und andere gerichtet, zu sagen, wir müssen jetzt uns auch bewegen. Und einer der Probleme im Merz ist, er ist ein ziemlich emotionaler Typ. Mhm. Und ich glaube, diese Aussage, deswegen war es für mich sehr wichtig, dass das wirklich zu betonen gestern, als er das gesagt hat. Ich glaube auch, und ich glaube, das hört man auch von gewissen Leuten, er hat sich mit Vance und anderen getroffen um Trump herum, nicht nur bei der Münchner Sicherheitskonferenz und anderswo. Und jedes Mal wollte er reingehen und sagen, ich bin Atlantiker und bla bla. Und jedes Mal kommt er raus und sagt, diese Leute sind verrückt. Und ich glaube, da kommt auch etwas sehr Persönliches herbei. Er ist ein Atlantiker zutiefst gewesen. Und das sieht man bei den Briten. Das hört man von Starmer und anderen, von den Labour-Leute, die auch Atlantiker waren. Und je mehr sie mit den Trump-Leuten zu tun haben, kommen sie raus und sagen, diese people are completely crazy. Mit denen können wir nicht arbeiten. Ja, es gibt natürlich taktische Faktoren. Bei Merzes Aussage, ich denke durchaus, dass er gefühlt hat, dass er das sagen kann, kam auch, glaube ich, durch einen Konsens schwenkt. Das ist Europa, das ist die EU, das werden alle sehr vorsichtig herantasten machen wollen. Sie wollen, deswegen waren sie immer sehr vorsichtig, den Trump direkt anzugehen. Sie haben alle Zelensky angerufen, zu sagen, nee, wir sind auf deine Seite, aber Trump sind sie nicht direkt angegangen, weil die wollen denen nicht weitere Ausrede geben. Mhm. Ne, und das ist diese Angst, weil der völlig unberechenbar ist. Aber ich glaube, was wirklich als Konsens kommt, ich glaube auch bei den Italienern, auch bei diese neofaschistische Partei, die FDI, die gucken die Leute an, sagen, diese Leute sind verrückt. Die RN-Repräsentanten, Rassemblement National, und dann wie Bardella, nachdem Steve Bannon einen Hitlergruß gemacht hat bei diesen konservativen Konferenzen, sind gegangen, weil das für den zu weit gegangen ist. Das ist eine ehemalige Vichy-Partei. Ne? Und das ist schon, ich glaube, das ist mehr dran als nur taktisches. Ich glaube, da ist schon etwas zutiefst Emotionales, wozu das alles führt.
Dem würde ich zustimmen, dass da jetzt eine Überzeugung wächst. Und ich glaube auch, dass er es ernst meint, was er da gesagt hat. Und bei Merz ist mir auch aufgefallen, während des Wahlkampfs, da war er sehr konsistent, dass er immer wieder aber auch hervorgehoben hat, dass viele Lösungen auch wirtschaftlicher Natur, ja, verteidigungstechnisch, die müssen jetzt einfach über Europa laufen. Das war auch mein Ansatz, überhaupt mit dieser Frage Europa anzufangen, weil im Grunde habe ich das Gefühl, dass Europa sich bisher diesen Sprung nicht traut. Deswegen fand ich das von Merz im Grunde auch gut, dass er es so offen gesagt hat, weil das eine ist halt immer wieder dieses Betonen, dass es jetzt anders ist und man was tun muss, aber es braucht halt auch eine Klarheit in der Sache. Und die braucht es dann auch gegenüber den Trump-Leuten im Auftritt, weil man ja Grenzen ziehen muss. Und das fehlt mir halt bei Europa.
Da hast du recht. Da ist diese Vorsichtigkeit, diese Ängstlichkeit ist noch da. Und das ist ein Problem. Irgendjemand muss, ich glaube, es wird wahrscheinlich jemand überraschend sein. Es könnte uns überraschen, dass jemand wie Meloni, dass die einfach etwas sagen über Italien und die italienische Wähler flippen aus. Und das kann sehr, sehr schnell gehen. Aber ich glaube, es baut sich auch in Europa ein gewisses Druck auf. Die Amerikaner haben immer die Tiefe des Anti-Amerikanismus. Es gibt auch einen Anti-Amerikanismus in der europäischen Gesellschaft. Darf man auch vergessen. Und solange die Amerikaner nicht so plump auftreten. Ich meine, die haben sie immer eine Reaktion, wie es jetzt in Kanada, ich meine, in Kanada ein Schocker, wie schnell das ging. Es gab immer diese Nervosität gegenüber den Amerikanern in der kanadischen Geschichte von Anfang an, seit dem Krieg von 1812, wo die Amerikaner versuchten, die Kanadier zu erobern im 1812. Und das ist eine tiefe, tiefe Spur in der kanadischen Geschichte. Aber diese Idee, dass das nicht nie wieder passieren wird, das ist eine enge Freundschaft, dass die Amerikaner Witze über die Kanadier reißen, aber ich verstehe, das ist eine andere Gesellschaft. Es war immer da. Diese 51st State-Kack, ne, diese Idee, oh ja, das Trudeau ist ein Governor Kanadas. Das ist sowas von irrational und idiotisch, weil jeder vernünftiger Mensch weiß, wenn die Amerikaner anfangen, das zu tun, wird es eine radikale nationalistische Reaktion geben in Kanada. Guck mal den Hockeyspielen an zwischen der kanadischen und US-Nationalmannschaft. Das sind Krawalle und es waren extrem. Am Ende, ich wäre nicht überrascht, wenn die Trump-Leute einfach so deppert und plump gegen die Europäer auftreten. Das ist auch von einer, ist vielleicht eine Figur wie Starmer oder so, etwas ganz Überraschendes rausrutscht, emotional. Weil die Europäer sind ja auch nicht super rationale Kreaturen. Irgendwann mal wird's reißen. Und das ist auch problematisch, weil das müsste eher abgesprochen und kontrolliert sein sollen. Aber ich glaube, da kommt auch von den Europäern nach der Weile wird auch eine Hauch-Emotionalität hochkommen. Aber da hast du recht, irgendwann muss mal jemand kalkuliert, nicht emotional, aber kalkuliert den Amerikanern mal sagen können, Leute, so geht's nicht weiter. Aber die Frage ist, wann und wo und wie und worüber. Und das ist, glaube ich, noch nicht ganz klar. Aber das wird womöglich der entscheidende Wendepunkt sein in den Beziehungen zwischen diesen beiden Seiten der Atlantik.
Ich hätte ja so eine Idee, wo dieser Punkt ist. Europa hat ja im Grunde zwei große Probleme mit den USA. Und beide sind im Grunde militärischer Natur. So eine Armee kann man irgendwie aufbauen. Ja, also das dauert vielleicht ein paar Jährchen, aber das kriegen wir irgendwie hin. Unser großes Problem ist ja nukleare Abschreckung. Das ist etwas, das kann man nicht einfach mal herzaubern. Da haben wir zwar ein paar, aber naja, da brauchen wir viel mehr. Und das andere sind natürlich auch die Informationskapazitäten, die wir über die USA bekommen. Ja, also das US-Netzwerk, das da über die Welt gespannt ist, das Informationen verteilt, das können wir nicht einfach mal ebenso reproduzieren. Das sind Projekte über Jahrzehnte.
Das ist ein Punkt, das ich reinbringen wollte. Ja, okay. Ich glaube, das kommt mit meinem Punkt. Das ist dort wirklich einer der wichtigsten, die Frage des Realismus. Weil einer der Probleme mit dieser Debatte über europäische strategische Autonomie oder wie man das auch beschreiben wollen, es kränkte immer an zwei Extremen. Entweder waren es diese französische Vorstellung, wir können wieder diesen globalen Akteur werden, wie wir es einst mal waren, sei es Frankreich oder Europa, das vermischt sich immer in dieser französischen Rhetorik. Oder dieser Atlantiker-Idee, wir können uns nie wieder verteidigen ohne amerikanische Hilfe. Und beides waren problematisch. Natürlich, das Letztere war immer ein bisschen lächerlich, glaube ich. Wir haben die wirtschaftlichen Möglichkeiten, wir haben eine der größten Waffenindustrien der Welt, wir haben eine massive militärische Apparate, wir haben Schwächen in wichtigen Punkten. No, gerade bei der Informationsbeschaffung, bei der Raumtechnik, bei nukleare Aufrüstung müsste viel mehr gemacht werden. Das sind nicht die Schwachpunkte. Aber die französische Sicht kränkte nicht nur an diesen sehbar Schwachpunkten, aber etwas Fundamentaleres. Wir als Europäer haben natürlich die militärischen, sozialen, gesellschaftlichen und ökonomischen Kapazitäten, unseren Raum, so EU und Nachbarschaft sozusagen und UK. UK, EU und Nachbarschaft können wir durchaus schützen mit Zusammenarbeit der Türken, Ukrainer und so weiter und so fort. Aber wenn die Amerikaner wirklich zusammenklappen, ich weiß nicht, ob je wieder eine globale Macht entstehen kann, die diese globale Machtpotenzial hatten, wie die USA es aufgebaut haben. Die Amerikaner hatten diese Fähigkeit, Entwicklungen oder Allianzen in der Pazifik, in Asien, Ostasien, im Indischen Ozean, in Afrika, Nahosten, Lateinamerika und Europa und die engsten Beziehungen mit Mexiko und Kanada zusammenzuknüpfen. Sie hatten auch diese Fähigkeiten, Ressourcen zum Beispiel aus Asien nach Europa zu verschiffen oder zurück. Sie hatten die Fähigkeit, die Europa zusammenzubringen und dann in Zusammenarbeit mit Japaner und Südkoreaner bei China-Fragen zusammenzuarbeiten. Was wir nicht haben werden, und ich glaube, daran werden wir kränken und große Probleme dran haben, wir haben nicht diese Fähigkeit, und ich glaube nicht, dass wir diese Fähigkeit wieder aufbauen werden können, wie die Amerikaner auf diese globale Ebene, unterschiedliche globale Regionen miteinander zusammenzuknüpfen. Auch auf wirtschaftspolitische Ebene. Oder auch auf Grundlagen in der Frage, wie Antipiraten, Seepatrouillen, um die Handelswege offen zu halten und so weiter und so fort.
Ist da nicht die Idee eher, dass es dann tatsächlich eine multipolare Welt gibt, in der man halt dann genau bei sowas dann auch mit jemandem zusammenarbeitet, den man nicht so mag, aber da ein gemeinsames Ziel verfolgt, wie dann vielleicht eben China und nicht die USA?
Oder Indien.
Oder Indien oder Brasilien oder wer auch immer.
Ein Schlüsselpartner. Ja, es ist theoretisch wahrscheinlich der Endpunkt, aber das ist ein völlig anderer Weg, internationale Beziehungen zu organisieren.
Ja.
Da gibt es keinen US, der das alles zusammenbringt. Da müssen wir individuell als Europäer mit unterschiedlichen Partnern in unterschiedlichen Teilen der Welt uns neu arrangieren, neu justieren. Ja. Und wir können nicht mehr daran vertrauen, dass die Amis reinkommen und das irgendwie regeln.
Mal ernsthaft, Alex, wie realistisch ist es denn ohnehin jemals gewesen, dass es dauerhaft ist, dass es quasi einen Counterpart gibt und der regelt das? Und wir sitzen dann hier, machen unsere Wirtschaft und freuen uns. So war es vorher nicht und so wird es halt auch nachher nicht sein.
Also, das ist durchaus richtig, aber auf der anderen Seite, wir sind immer noch darauf aufgerichtet.
Ja.
Dieser Umschwung in Europa ist zu, wir müssen uns selber verteidigen und wir müssen unsere Nachbarschaft, das ist, sagen wir, Nordatlantik, Europa, Osteuropa, Mittelmeer. Mediterran. Das ist euro-mediterraner Raum. Das ist immer ein sehr guter, glaube ich, ein guter Begriff, strategisch gesehen. Wir bauen das jetzt auf. Aber ich glaube, in dieser Panik wird immer noch irgendwo so nachgedacht, aber irgendwie werden die Amis die Rest der Welt irgendwie schon regeln. Und ich glaube, wenn die jetzt für uns auseinanderklappen, werden sie auch für alle anderen auseinanderfallen.
Ja.
Zusammenklappen, auseinanderfallen. Das ist diese weitere strategische Gedanke. Daran kränkt immer die EU. Aber natürlich, viele Staatssysteme haben ihre Schwierigkeiten damit, nicht nur im nächsten Zug, aber im nächsten, zweiten, dritten, vierten Zug nachzudenken.
Ja, das liegt sicherlich auch daran, dass wir alle 4 Jahre eine neue Regierung wählen und da auch nicht immer eine gewisse Konstanz dann in der Vorgehensweise ist. Ne? Aber lass uns mal noch mal ganz kurz auf die Ukraine blicken. Ich weiß ja, dass jetzt deine Zeit auch nicht so unbegrenzt ist. Die Ukraine hat ja jetzt im Grunde nicht wirklich viele Optionen gegenüber Trump. Ne? Die können nur einfach nur sagen, nein, hoffen, dass die Ukrainer so viel wie möglich liefern und dass die USA nicht allzu stark ausschert, trotz des Neins.
es gibt so Multitrack. Ich glaube, zum Teil werden die Ukrainer hoffen, dass sie ein bisschen verhandeln können, sehen, ob die USA zur Vernunft kommt und versteht natürlich auch, der Zelensky hat Innenpolitik. Und auch Zelensky will ja die Ukraine im europäischen Binnenmarkt integrieren. Wenn er sich in der EU integrieren wird, kann er keinen solchen Vertrag unterschreiben, das womöglich gegen EU-Recht verstößt. Das versteht die Ukrainer, verstehen die Ukrainer sehr gut.
Ja, die Amis
nicht. Die Hoffnung ist, dass es... Ja, die Amis eben nicht, gerade diese Amis nicht.
Ja.
Die Ukrainer werden versuchen, das auch diese Frage zu isolieren. Die haben ganz geschickt die Agrarwirtschaft und die eigentlichen Grundlagen der ukrainischen Wirtschaft rausgehalten. Die werden versuchen, natürlich den amerikanischen Fokus auf diese kleine Sparte zu halten und alles andere lieber rauslassen. Und die werden einfach hoffen, dass, ich glaube, die cleverste Hoffnung ist, zum Teil auch auf diesen inneren Chaos in der USA zu in der Karte zu setzen und sagen, verhandeln wir das so lange wie möglich aus und warten wir ab. Und hoffentlich gibt es etwas anderes in der US-Politik, das den Amerikanern verwirrt. Da hoffentlich gibt es einen Skandal oder hoffentlich gibt es eine andere Problem. Und das ist vielleicht auch einer dieser Fragen bei den auf der europäischen Ebene. Suchen wir jetzt, müssen wir irgendwann mal jetzt auch die Konfrontation suchen? Oder lieber den langen Beispielen hoffen, okay, wir sind wahrscheinlich langfristig auf uns selbst gestellt, aber vielleicht können wir das wieder auf so einen Platz zu kriegen, wo das durch einen langsameren Prozess findet und nicht plötzlich.
Naja, weißt du, ich glaube, der Merz hat gestern was ganz anderes, oder im Wahlkampf, nicht nur gestern, er hat im Wahlkampf etwas ganz anderes gemacht, was, glaube ich, jetzt Europa droht. Vielleicht hat er da den richtigen Instinkt gehabt. Ich glaube, Europa muss jetzt anerkennen, dass es sich im Krieg gegen Russland befindet, dass Russland da keine Unterscheidung macht und dass es diesen Krieg gewinnen muss.
Ja.
Und da stehen wir dann, egal ob die USA uns da helfen oder nicht, also man könnte ja schon drauf spekulieren, solange das Geld gegen USA fließt, liefern die fleißig ihre Waffen, egal wer da Krieg führt. Ja, dann ist es halt nur eine Geldfrage. Da ist, glaube ich, eher so ein Bruchpunkt für Europa, wo man sich entscheiden muss, dass man so einen Krieg halt nicht nur verwalten kann, sondern dass man jetzt da mittendrin sitzt und eine wesentlich größere Verantwortung hat. Und das wäre dann ja auch also wir können dann immer noch über Atomwaffen und sonst was streiten und wie gefährlich das ist. Aber das ist der Moment, in dem Europa eine gewisse Farbe bekennen muss und wo man dann sagen könnte, naja, da wird es dann entweder erwachsen oder eben auch nicht.
Meine Sorge ist weniger, ich glaube, die Europäer werden genug tun, um Ukraine als unabhängigen Staat aufrechtzuerhalten. Meine Sorge war immer, werden die Europäer genug tun, um diesen Versuch der Russen Grenzen neu zu schreiben, Einhalt zu gebieten. Da waren meine Sorgen größer, weil schlicht und einfach ist es durchaus auch eine Variante, was ich denke, ist realistisch. Nicht, dass die Europäer nicht erwachsen werden, aber dass sie genug tun, um die Russen ein bisschen auf Distanz zu halten. Aber die Russen werden nicht so weit contained, dass sie aufhören, eine Bedrohung zu sein. Das ist wirklich sehr, sehr, wenn wir das schnell beenden wollen oder schneller beenden wollen, müssen wir ein bisschen härter jetzt reinkommen, als zu sagen, oh, jetzt werden wir das einfach weiterverwalten. Die Ukrainer sind noch am Leben, super. Jetzt gibt es nicht direkte Kriegshandel, aber jetzt haben wir permanente Instabilitäten an den östlichen Grenzen. Und das wird natürlich auch toxisch sein. Meine Sorge ist eher aber, ich denke, was mir Angst macht, komischerweise weniger ist das die ukrainische Frage. Weil ich glaube, das ist etwas, was die Europäer jetzt sehen. Das ist ein Known-Known. Ne? Alle wissen, wo die Probleme liegen. Alle wissen, was getan werden muss. Und ich glaube, es wird genug getan, um das eine zu erreichen, aber nicht notwendigerweise genug getan, um das zu Ende zu bringen. Was mir Angst macht, ist, und vielleicht das kommt aus meiner kanadischen Ader, mir macht Angst, dass wir das irgendwie in der Ukraine hinkriegen und dann nicht bemerken, wie selber die USA selber diesen imperialen Pfad runtergeht. Was passiert zur europäischen Allianz mit der USA, wenn sie Kanada irgendwie versuchen? Die werden Kanada nicht militärisch angreifen, aber wirklich massivst unter Druck setzen. Kanada ist ja auch ein Alliierter der Europäer. Was tun wir und wo ich wirklich Angst habe, wenn es um militärischen Vorgehen geht, es gibt diesen sogenannten Sicario-Traum, Fantasie und Variante bei den US-Policy-Eliten, nicht nur bei den Republikanern übrigens, über unilateralen militärischen Handel in Mexiko. Nur, dass die einfach versuchen, diesen Drogenkartells ohne Mithilfe oder nicht mal die mexikanische Regierung am Abschlag, sondern einfach mit Truppen niederzuwerfen oder mit Drone-Strikes, Drohnenangriffen und so.
Da gibt es ja erste Aktionen gerade.
Ja, eine Überwachungsaktion. Massiv Kanada unter Druck zu setzen, das ist auch ein alliierter Europäer. Und ein Krieg gegenüber einem Freund, Mexiko ist immer ein Freund der Europäer gewesen. Und auch ein Handelspartner, gerade der Deutschen. Das setzt natürlich die Europäer bei Ukraine unter Druck, weil wir sitzen da und sagen, wir wollen diese globalen Rechtsprinzipien von Unverletzbarkeit der Grenzen und Souveränität der Staaten. Staaten können ihre eigene und die demokratisch gewählte Staaten können ihre eigene Wahl ziehen bei Ukraine. Das verteidigen wir.
Aber bei den USA gucken wir weg.
Ja, was sollen wir dann machen? Das ist auch, da habe ich keine Antwort. Vielleicht dann den Leuten, das hier zuhören, dass wir mindestens über nachdenken.
Habe ich ehrlich gesagt auch keine Antwort. Ja. Das Problem ist ja auch, dass Mexiko ist ja für Europa durchaus wichtig. Mexiko hat Verträge mit über 50 Staaten, wo man von dort aus dann auch Waren hinschicken kann. Das ist einer der Gründe, warum auch viele europäische Unternehmen dort eine Produktion haben. Also das geht jetzt nicht nur alles in die USA, ne? Und wenn da natürlich Probleme reingeraten, hat Europa massive Probleme.
Wir sind natürlich nicht Hispanophon, wir sind keine Spanier oder Portugiesen. Aber Spanien hat eine sehr, sehr enge wirtschaftliche, gesellschaftliche und emotionale Beziehung zu den Staaten. Und es gibt viele Mexikaner, die in Spanien wohnen. Hättest du eine spanische Gegenpart hier, wäre das natürlich eine andere. Ich bin natürlich in Kanada geboren, habe in den ersten 10, 11 Jahren meines Lebens, aber das ist natürlich Kanada ist ein NATO-Alliierter der Europäer. Und das heißt, es kommt zurück zu dieser Ukraine-Frage. Ne? Wir verteidigen diesen Prinzipien mit der Ukraine, und die Amerikaner fangen jetzt an, wirklich in denselben Pfad zu gehen wie Putin gegenüber Nachbarstaaten. Und das ist wie vielleicht mein letzter Punkt ist, wenn wir jetzt 3, 4 Züge voraussehen, das ist womöglich auch der Bruch. Was machen wir dann? Ich sage nicht, dass es unausweichlich ist, aber da müssen wir drüber nachdenken, was tun wir mit einer USA? Ist eine Allianz überhaupt möglich mit einer USA, die Grundprinzipien, auf denen die EU beruht, auf die Stabilität dieses Kontinents beruht, in seinen eigenen Kontinent zu zertrümmern?
Ich habe wirklich darauf keine Antwort, wie man damit umgeht. Ich halte das auch für eine der größeren Gefahren, weil das sehr konsistent ist. Ja, auch Thema Panama, Arktis, also wenn ich da sehe, wie die sich da mit den Russen da verbrüdern, da wird mir ganz anders. Und das sage ich jetzt als jemand, der mal eine Zeit lang da in Russland zugegen war, regelmäßig. Also da sind sehr viele Fragestellungen drin. Das Ding ist nur, von dieser Allianz Russland-USA, wenn wir sie mal so nennen wollen, würde ja vor allen Dingen Russland profitieren, weil da kann es seine Position gegenüber China stärken. Deswegen wäre meine grundsätzliche Idee ohnehin, dass Europa bei allem Decoupling und sonst noch was von China und Sicherheit und was wir da alles im Kopf haben, aber wir müssen ein Arbeitsframework mit China finden. Und das ist momentan weitestgehend noch nicht mal im Gespräch, weil man ist meistens nur mit De-Risking und Decoupling beschäftigt.
Ja, aber De-Risking war eine amerikanische Agenda. Ich meine, ich bin kein Freund von Xi Jinping.
Ich bin jetzt auch kein Freund von ihm, aber yeah. Wir müssen ja realistisch da drauf gucken, dass wir uns jetzt auch nicht, dass wir die trotzdem
brauchen. Und aber mein letzter Punkt ist, es gab diese massive amerikanische Sehnsucht nach einem zweiten Kalten Krieg und Chinesen sind ja auch nicht allmächtig. Das darf man ja auch nicht vergessen. Die haben ja auch eine massive Wirtschaftskrise. Diese Export-Surge, diese massive Aufbau an Exporten, die ja natürlich die deutsche Wirtschaft Schwierigkeiten bereitet. Die deutsche Wirtschaft leidet auf zwei Ebenen vom China. Schock auf den ersten Ebene von diesen massiven Erhöhung der chinesischen Exporten, was natürlich Konkurrenz aufbaut, was nicht immer schlecht ist. Und auf der anderen Seite natürlich auch, weil es viel weniger Demand gibt, viel weniger Bedarf gibt an deutschen Produkten, weil die chinesische Binnenwirtschaft irgendwie am Boden ist fast. Aber auf der anderen Seite, die Chinesen sind nicht allmächtig und wir können durchaus als Europäer mit denen zusammenarbeiten und ebenbürtig sein, ohne unsere eigenen Exportinteressen oder wir können auch die Menschenrechtsfragen ziemlich direkt angehen mit den Chinesen. Da müssen wir ohne Illusionen arbeiten. Ja, aber da stimme ich dir zu, diese massive Decoupling war auf diese Idee aufgebaut, dass wir die USA endlos vertrauen können und dass wir als Block mit den USA zusammenhalten müssten, weil wenn wir nicht bei den Chinesen ein bisschen aggressiver auftreten, gibt es Probleme mit der Allianz. Ich meine, wo ist dann irgendwie der Anreiz für die Europäer weiter, so eine harte Schiene gegenüber China zu führen, wenn man ja auf die Amerikaner nicht mehr zählen kann? Aber wieder mal...
Nee, ist nicht da. Kannst du ja nicht machen.
Das ist etwas, das nicht mehr erscheint. Das ist etwas, das viele, nicht mal liberale amerikanische Kommentatoren oder Strategen merken. Das für mich das Erdrückende ist nicht notwendigerweise die Trump-Leute. Was mich erdrückt zum Teil, ist, wie viele, man dachte, liberale oder demokratisch oder atlantisch eingestellte Amerikaner auch gerne auf diese antieuropäische Schiene reiten. Ne, und wo man wirklich denkt, wir haben ja über einen Briten, der da jetzt als prominenter Intellektueller arbeitet, gesprochen vorhin vor diesem Gespräch, so wo man sitzt und denkt, das ist ein bisschen wie man mit russische Liberale oft spricht oder russische Oppositionsleute spricht, über die Ukraine oder über Europa, wo die oft genau denselben imperialen Kauderwelsch nur auf eine demokratischere Art durchnudeln wie ein Putinist. Und man denkt, es ist nicht nur ein Problem der extremen Rechte oder der Autoritären, das ist ein Problem, wenn es darum geht, eine Fehleinschätzung der eigenen Einfluss und Macht gegenüber der Rest der Welt. Und eine Unfähigkeit, mit einer anderen Gesellschaft und geopolitischer Ordnung umzugehen.
Ja, ich würde sogar sagen, es ist eher die Basis für die Rechten, dass das halt so weit im liberalen und auch linken Lager drin ist, dieses Denken.
Ja.
Und deswegen bin ich ja immer der Meinung, wir müssen uns erstmal um uns selber kümmern, unsere eigenen Stärken aufbauen, bevor wir dann uns mit der Welt beschäftigen können. Und ich habe so das Gefühl, das ist jetzt der Moment, wo wir uns um diese Stärken kümmern müssen, weil nur das sichert uns ab. Und das hat ja der Merz jetzt auch ganz klar gesagt. Ich finde das ja eine sehr gute Nachricht. Ne? Also ich bin innenpolitisch, halte ich den für eine absolute Katastrophe da, gerade mit seinen Linnemanns. Ja. Aber außenpolitisch ist das halt wesentlich realistischer als alles, was wir von anderen Parteien in der letzten Zeit gehört haben. Und da ziehe ich die Grünen mit rein.
Aber er hat vielleicht
einen
Freiraum, das zu sagen. Aber gerade weil er ein Christdemokrat ist und ehemaliger Atlantiker, hat er womöglich mehr Freiraum, das zu sagen, als ein Grüner es hätte. glaube ich, oder
Schockpotenzial, ne? Gut, jetzt musst du leider los, weil sonst könnten wir wahrscheinlich jetzt noch mal eine Stunde länger quatschen. Aber ich
über ein digitales Bier.
Ja, ich fürchte, wir werden da noch mal reingehen müssen.
Das war Foreign Times.
Vielleicht zu einem anderen Anlass,
aber den wird uns ganz nah. Diese Folge wurde unterstützt von unseren Premium-Mitgliedern
auf foreigntimes.de.
Und bis zum nächsten Mal.
www.foreigntimes.de. Da könnt ihr eure Kommentare hinterlassen und so weiter und so fort. Dankeschön. Tschüss.